Jetzt zum Markus-Evangelium, Kapitel 15, heute die Verse 1 bis 15. Und lasst uns erstmal zusammen den Text einmal durchlesen. Und am frühen Morgen fassten die Hohenpriester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Du sagst es. Und die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortet gar nichts mehr, sodass sich Pilatus wunderte. Und zum Fest aber pflegte er, ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihn bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist und dass du dadurch sprechen möchtest. Und das bete ich jetzt genau, dass du das heute Morgen tust. Dir alle Lob und Ehre, Herr. Amen. Ja, es ist früher Morgen, es ist Jesu letzter Tag, heute wird er sterben. Eine lange Nacht hat Jesus bereits hinter sich und er musste eine Menge durchmachen. Er hat nicht geschlafen und er wurde verraten und verhaftet. Von all seinen Jüngern wurde er verlassen, von Petrus sogar verleugnet. Vor dem Hohen Rat dann wurde Jesus verspottet, angespuckt und brutal zusammengeschlagen. Und das auch noch alles ohne fairen Prozess. Die Verhandlung ging die ganze Nacht lang und allein das durfte schon nicht sein, das war illegal. Auch durften Gerichtsverhandlungen nicht während des Passafestes abgehalten werden. Auch nicht wie hier im Privathaus des Hohenpriesters. Es gab auch keine übereinstimmenden Zeugen und diese sogenannten Zeugen, die vertreten die Wahrheit mit Lüge. Und hier ist so viel schiefgelaufen. Jesu Grundrechte wurden mit Füßen getreten. Und dieser Fall hätte eigentlich verworfen werden müssen, erst recht, da Jesus unschuldig war. Sie aber verurteilten ihn zum Tod und er wurde gebunden und weggeführt. Nochmal Vers 1. Und am frühen Morgen fassten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat zugleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn Pilatus. Ja, es ist früher Morgen, die Sonne geht gerade auf. Und damals gab es noch keine Zeitumstellung, wie bei uns jetzt gerade heute Nacht. Es muss so ziemlich genau 6 Uhr in der Früh gewesen sein. Und da brachten die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten Jesus zu Pilatus, um ein staatliches Todesurteil zu erreichen, also die Kreuzigung und die Durchführung davon natürlich. Weil das durften nur die Römer machen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt musste alles schnell gehen. Es war noch früher Morgen. Viele Menschen, die schliefen noch oder waren außerhalb der Stadt. Ja, es war ja das Passafest und viele, viele tausend Menschen sind nach Jerusalem gekommen, beziehungsweise die übernachteten außerhalb, weil die Stadt war einfach knallevoll. Und viele, viele Menschen, die kannten Jesus und sie liebten Jesus. Vor wenigen Tagen begrüßten sie ihn noch mit Hosanna-Rufen und Palmwedeln. Viele kamen die Tage zu ihm und suchten seine Nähe und wollten hören, was er zu sagen hat. Jesus war beliebt beim Volk. Und die allermeisten hatten natürlich überhaupt keine Ahnung, was jetzt gerade die letzten Stunden abging in der Nacht. Sie schliefen ja vor der Stadt, in Herbergen, in Zelten und so weiter. Aber heimlich abends wurde Jesus verhaftet. Heimlich nachts kam Jesus vor den Hohen Rat, um jetzt schnell und heimlich von den Römern offiziell und rechtskräftig verurteilt zu werden. Möglichst noch, bevor die Leute es checkten, was da gerade abgeht. Und da passt es übrigens perfekt, dass der Arbeitstag eines römischen Beamten bei Tagesbruch beginnt. Die Römer sind wahre Frühaufsteher. Und eine Gerichtsverhandlung der Römer, die findet immer kurz nach Sonnenaufgang statt. Es galt also, keine Zeit zu verlieren und Jesus schnell zu Pilatus zu bringen. Und kurz zu Pilatus, wer war er eigentlich? Pontius Pilatus, das war der römische Statthalter, der Präfekt von Judäa, etwa von 26 bis 36 nach Christus. Also 10 Jahre war er da, das ist eine ungewöhnlich lange Zeit eigentlich war. Und er wurde von Kaiser Tiberius eingesetzt. Sein eigentlicher Amtssitz war in Caesarea Maritima, die Residenzstadt am Mittelmeer. Kann man heute noch besichtigen, die Ruinen. Und nur zu besonderen Anlässen, zum Beispiel Festen, hielt er sich in Jerusalem auf. Entweder in der Burg Antonia oder im Herodespalast. Und die Geschichte lehrt uns, dass Pilatus die Juden einfach nicht leiden konnte. Und es beruhte aber auch auf Gegenseitigkeit. Pilatus war ein Günstling des Kaisers, fiel aber mit der Zeit immer mehr negativ auf. Er ließ zum Beispiel kaiserliche Standarten mit Götternbildern nach Jerusalem bringen, was Unruhen auslöste. Und er veruntreute Tempelgelder, um ein Aquädukt zu bauen, was blutige Unruhen auslöste. Er galt als unbarmherzig, eigensinnig und grausam, aber auch als klug und berechnend. Und laut dem Geschichtsschreiber Josephus wurde Pilatus nach einem Massaker an Samaritern um 36 nach Christus dann abgesetzt und nach Rom geschickt. Und dann verliert sich seine Spur. Spätere christliche Überlieferungen gehen davon aus oder gehen auseinander. Einige sagen, er wurde hingerichtet oder beging Selbstmord. Andere, und das geht eher so in äthiopische Kirche, die verehren ihn sogar als Bekenner Jesu, der später Christ wurde sogar. Aber das ist eher Legende als Geschichte. Wir wissen es eigentlich nicht. Und die Römer, beziehungsweise Pilatus, die durften Verurteilte hinrichten. Pilatus hatte die oberste richterliche Gewalt, insbesondere die Todesurteile. Warum aber bringen sie jetzt Jesus zu Pilatus? Na, wie gesagt, hinrichten durften nur die Römer, was oft auch Kreuzigung bedeutete. Bei den Juden war die Hinrichtungsart die Steinigung, was ihnen aber verboten wurde, als die römische Besatzung kam. Das war so 6 nach Christus. Die Römer sagten, eure Gesetze und so, das dürft ihr gern so weitermachen. Aber Todesstrafe, das ist jetzt nimmer. Das machen wir jetzt. Das haben wir exklusiv. Und weil aber die Gegner Jesu ihn tot sehen wollten, haben sie Jesus zu Pilatus bringen müssen. Schlagt mal auf, wenn ihr möchtet, im 1. Buch Mose, Kapitel 49. Ja, die Todesstrafe aber, die jetzt weggenommen wurde durch die Römer, als Privileg von den Juden, also die Verheißung, die Gott gegeben hatte hier in 1. Mose, die besagte eigentlich, dass das Zepter nicht weichen wird von Juda. Zumindest nicht, bis der Messias kommt. Und hier 1. Mose, Kapitel 49, das segnet Jakob seine Söhne. Und in Vers 10 prophezeit er über Juda und seine Nachkommen. 1. Mose 49, 10. Und ich benutze jetzt die neue Genfer Übersetzung. Für immer hält Juda das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Also die Verheißung war, das Zepter oder der Herrscherstab wird nicht von Juda weichen, bis der Messias gekommen ist. Und jetzt aber waren auf einmal die Römer da und sie nehmen den Juden das Recht auf Todesstrafe weg. Und es war eine Katastrophe. Jetzt hatten die Heiden das Zepter. Jetzt hatte Rom oder der Kaiser den Herrscherstab. Und der war ganz bestimmt nicht, ganz sicher nicht der Messias. Aber was war passiert? Hat Gott seine Verheißung hier nicht erfüllt? hat Gott seine Versprechen gebrochen? Und es wird von einigen so verstanden. Im jüdischen Talmud kann man nachlesen: Wehe uns, denn das Zepter ist von Juda gewichen und der Messias ist noch nicht gekommen. Aber sie hatten überhaupt keine Ahnung, denn der Messias, der war bereits gekommen. Das Versprechen, das wird nicht gebrochen. Gott hat seine Verheißung erfüllt. Gott wird sich nicht untreu und auf sein Wort ist immer Verlass. Denn wenige Jahre zuvor in Bethlehem, da ist Jesus geboren. Der wahre König ist gekommen. Doch statt ihn zu ehren, liefern sie ihn an Pilatus aus. Jetzt könnte man aber auch fragen, warum haben sie nicht einfach kurzen Prozess gemacht mit Jesus, ihn einfach trotzdem gesteinigt? So wie auch den Stephanus in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Den haben sie gesteinigt, ohne groß nachzufragen. Und das war ja auch verboten. Und es wird auch nicht berichtet, dass die Römer dazwischen gegangen wären. Bei Lynchjustiz haben die scheinbar auch gern mal weggeschaut. Ja, aber bei Jesus war das anders. Er war ziemlich beliebt gewesen beim Volk. Ihn konnte man nicht so einfach um die Ecke bringen. Das war gefährlich sogar. Man hätte einen Aufstand riskiert. Und das wollte man natürlich nicht. Und Pilatus, der schon mal gar nicht. Aufstände kosten immer viel Geld und Soldaten. Rom aber war mitten im Pax Romana, dem römischen Frieden. Und man war an Reichtum und Wohlstand interessiert. Und nicht an Stress und Ärger. Und wie gesagt, Pilatus war schon genügend unangenehm aufgefallen. Und das Volk mochte Jesus. Und das war so ein bisschen das Problem für die Hohenpriester. Also besser, die Römer kümmert sich um Jesus. Dann war das alles offiziell und rechtsgültig. Und dann waren aber auch die dafür verantwortlich. So war der Plan, so war ihr Plan. Aber es geschah auch alles nach dem Willen Gottes, so wie er es vorherbestimmt hatte. Jesus' Weg, das war nicht die Steinigung, sondern sein Weg, das war das Kreuz. Dafür gibt es viele, viele Bibelstellen, wie zum Beispiel auch Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Oder auch bekannte Stelle Jesaja 53,5. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Könnte ich bitte was zu trinken bekommen? So ein bisschen Wasser? Das wäre gut. Dankeschön. Danke. Also auch hier sehen wir wieder, Gott hat alles unter Kontrolle. Er hat den wahren Plan und alles passiert genau so nach seinem Willen und nach seinem Wort. Auf Gottes Wort ist absolut Verlass immer. Nur okay, sie überliefern jetzt Jesus und Pilatus. Was war die eigentliche Anklage? Der Vorwurf, dass Jesus behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Gell? Also Gotteslästerung. Pilatus wird wahrscheinlich nur gehen. Was, euer Gott hat einen Sohn? Ja, uns jetzt, wir Römer, wir haben hunderte Götter. Einen mehr, tut es dann auch nicht mehr. Ja, und das stimmt, es gab unzählbar viele Götter im Römischen Reich. Und allein in Rom gab es hunderte Tempel, Altäre und Kapellen. Vielen Dank. Danke. Tempel, Altäre und Kapellen für die unterschiedlichsten Götter und Kulte. Irgendwann wurden sogar die Kaiser zu Göttern oder Gottessöhnen erklärt. Aber natürlich sind es keine Götter. Die Bibel sagt dazu Götzen. Und eine Götze ist ein falscher Gott. Der Begriff wird meist für heidnische Gottheiten verwendet. Und da machen die Leute sich ein Götzenbild aus Stein, aus Gold und aus Edelstein. Und vor diesen Götzenbildern wirft man sich dann nieder. Das sind dann so quasi ihre Götter. Aber Gott, der Herr, sagt, ihr dürft euch kein Götzenbild machen. Und ihr dürft euch auf keinen Fall vor fremden Göttern niederwerfen. Anbetung gebührt allein Gott, dem Herrn. Ja, und vielleicht sagst du jetzt, okay, das war damals und wir haben ja heute keine Götzen mehr. Ja, und das stimmt, aber auch nicht. Wir haben nur nimmer die Götzen aus Holz, Stein und Edelmetallen. Heute geht es mehr um so Sachen wie Macht und Ruhm und Sex. Es geht um Sachen wie Geld, Ansehen oder auch Fußball. Und da müssen wir aufpassen, auch wir Christen. Es geht um Dinge, die mich auch versklaven, wo ich zum Götzendiener werde, wenn diese Dinge ins Zentrum meines Lebens rutschen und dann den Platz einnehmen, der ganz allein Gott gehört. Weiter mit Vers 2 bis 5. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Und die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich hervorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Okay, mit dem Vorwurf der Gotteslästerung, da konnten die jüdischen Leiter nichts erreichen. Da muss was Weltliches, was Politisches her. Etwas, das nach Aufstand roch. Und ihre Anschuldigungen gegen Jesus waren wohl überlegt. Parallelstellen bei Lukas lesen wir in Kapitel 23, Lukas 23, Verse 1 und 2. Und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, dem Kaiser Steuern zu geben, indem er sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Und so schüren sie die Furcht Pilatus vor einer jüdischen Rebellion. Und Pilatus fragt ihn jetzt, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, du sagst es. Du sagst es und es ist schon irgendwie ein Ja, aber auch nicht so ein richtiges Ja. Eher so, das hast du gesagt oder das hast du richtig gesagt. Hätte Jesus hier mit einem klaren Ja geantwortet, ja, hätte Pilatus ihn sofort des Verrats gegen Rom für schuldig erklärt. Schlagt mal Johannes auf, wenn ihr möchtet. Johannes Evangelium Kapitel 18. Da wird es deutlicher beim Gespräch zwischen Jesus und Pilatus. Kapitel 18, die Verse 36 und 37. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus sagt quasi, ja stimmt, ich bin ein König. Aber die Anklage hier, die ist trotzdem völlig haltlos. Ich bin keine Gefahr für Rom oder für den Kaiser. Sein Reich, das geht vom Rhein bis nach Afrika und von Spanien bis in den Nahen Osten. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich stelle keine Armee auf und ich bin nicht gekommen, um die Juden gegen den Kaiser zu führen. Also Jesus ist kein irdischer König. Er ist der König, der die Wahrheit des Evangeliums mit sich bringt. Ja, der König, der selber das Evangelium auch ist. Der König, der letzte Woche zum Hohenpriester sagte, ich bin's. Und Pilatus verstand nicht, was Jesus hier mit König meinte. Pilatus verstand nicht, dass der König der Juden der lang erwartete Messias bedeutete. Auch nicht, was Jesus mit Wahrheit hier meinte. Ja, Pilatus war geistlich blind. Er hatte den Heiligen Geist nicht und er verstand gar nichts. Was ist Wahrheit, fragte er bei Johannes. Und bei mir war es auch so, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe ab und zu mal die Bibel gelesen, manches fand ich gut, aber vieles habe ich auch nicht verstanden oder war auch nicht damit einverstanden. Es war wie so eine Decke oder so ein Schleier vor mir. Und dann habe ich mich bekehrt, bekam den Heiligen Geist und Ich habe nicht alles verstanden, also ich muss heute noch dazu lernen, ja, aber mir sind doch die Augen geöffnet worden, es fiel wie Schuppen von den Augen und vieles wurde verständlich. Dann sehen wir Gott mit anderen Augen und lesen die Bibel auch mit anderen Augen. Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Oder wenn ihr möchtet, 2. Korinther, Kapitel 3. Da sind die Verse 14 bis 18. Lese ich auch wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und wenn wir uns zu Christus bekehren, heilt Gott unsere Blindheit. Wir empfangen den Heiligen Geist und können die Wahrheit sehen. Wir lesen dann sein Wort mit ganz anderen Augen. Zum Beispiel in einem Psalm, ein Bibelvers, und dann kommt Freude in unser Herz. Und wir sehen Jesus vom ersten bis zum letzten Buchstaben in der Bibel. Er sagt selber, ich bin das Alpha und das Omega. Dort begegnet er uns in der Bibel. Er spricht mit uns und er verändert uns. Und der Geist Gottes hilft uns dabei. Jesus ist das Wort selbst. Und jetzt in Vers 5 sehen wir, wie er, der doch das Wort ist, schweigt. Er sagt auf diese ganzen Anklagen, die sie vorbringen, überhaupt nichts mehr, gar nichts. Stell dir vor, du bist angeklagt und wirst wohl zum Tode verurteilt werden und du sagst zu den ganzen Anschuldigungen gar nichts mehr, obwohl du ganz genau weißt, dass die alle falsch sind. Nichts davon ist wahr, aber du verteidigst dich einfach nicht. Und Pilatus, den hat es auch verwundert. Und er spricht Jesus nochmal an. Antwortest du nichts? Siehe, wie viel sie gegen dich vorbringen. Aber jetzt schweigt Jesus und er spricht nicht mal mehr mit dem Pilatus. Und schon gar nicht geht er auf die Anklage ein. Dabei hätte er sich verteidigen können. Er hätte mit Vollmacht sprechen können. Er hätte immer noch Armeen von Engeln rufen können. Oder zumindest hätte er seine geflüchteten Jünger herbeirufen können. Und es gab so viele Menschen, die gern bezeugt hätten, dass Jesus nur Gutes gelehrt und getan hat. Er hätte alles richtigstellen können und wäre schließlich freigesprochen worden. Aber was wäre dann mit uns geworden? Und blättert mal zu Jesaja 53. Kapitel 53, die Verse 6 und 7. Ja, wenn Jesus nicht geschwiegen hätte und sich doch befreit hätte aus dieser Lage, was wäre dann aus uns geworden? Dann blieb nur noch Verdammnis für uns, weil wir immer noch in unseren Sünden wären. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. Jesaja 53, Verse 6 und 7. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und jetzt nochmal hier, er machte seinen Mund nicht auf. Ihn traf unser aller Schuld, er wurde misshandelt und er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf. Und er hat es für uns getan, dieses Schweigen, das war für uns. Hätte Jesus sich verteidigt, hätte er es für sich getan. Aber dieses Schweigen war für uns und Pilatus wunderte es sich. Und bevor wir jetzt gleich mit Vers 6 weitermachen, noch ein kurzer Einschub. Laut dem Lukas-Evangelium erfährt Pilatus hier an dieser Stelle, dass Jesus eigentlich aus Galiläa war und schickt ihn deshalb erstmal zu König Herodes, weil der war für Galiläa zuständig. Und es nachzulesen in Lukas Kapitel 23. Markus überspringt es hier. Wichtig dabei aber ist, Herodes findet genau wie Pilatus keinerlei Schuld an Jesus und schickt ihn schließlich dann wieder zurück. Ja, und Pilatus wundert sich so sehr, er hielt Jesus für unschuldig und versucht alles Jesus freizugeben, ohne natürlich einen Aufstand zu riskieren. Und es gab bei ihm diesen Brauch der Amnestie. Lass uns weiterlesen, Vers 6 bis 15. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in den Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihn bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen: Was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen: Kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Ja, Pilatus möchte, dass Jesus freigelassen wird. Und dann dachte er vielleicht, der Barabbas, das ist ein gemein, gefährlicher Verbrecher, also werden sie sich für Jesus entscheiden, für ihren König. Und das war vielleicht ein taktischer Fehler. Denn die Leute, die da waren, mochten den Pilatus nicht besonders. Man könnte auch sagen, sie hassten ihn. Und wenn der was vorschlägt und sie haben die Wahl, dann wählen sie bestimmt das Gegenteil. Nur um nicht mit ihm übereinzustimmen, einfach nur dagegen sein. Egal, was du vorschlägst, egal wie die Sachlage ist, auch ganz egal, was das Richtige wäre, das andere, das nehmen wir. Und wie gesagt, das sind ja nicht die Menschen, die Jesus liebten, die sonntags zuvor Jesus begrüßten mit Hosanna. Die meisten von denen waren so früh am Morgen noch vor der Stadt. Das ist ganz sicher nicht der Querschnitt des ganzen jüdischen Volks. Vielmehr ist es hier ein leicht beeinflussbarer, aggressiver Haufen. Wahrscheinlich Familie und Freunde und Knechte des Hohen Rats. Aber jedenfalls wollen sie Barabbas, den Mörder und Rebellen. Aber Pilatus versucht weiter, Jesus doch noch irgendwie loszukriegen. Versucht so, peitscht ihn aus oder sperrt ihn ein, aber doch nicht gleich die Todesstrafe. Sie aber schreien: Kreuzige ihn. Ja, die schreien darum, es ist keine sachliche Diskussion mehr möglich, nur noch Geschrei. Und Pilatus so: Was hat er denn Böses getan? Und das ist so krass hier. Stell dir vor, Pilatus, der ist der Richter, er ist der Vertreter Roms, die Macht Roms steht hinter ihm und er fragt hier diesen aggressiven Mob nach einem Grund für die Hinrichtung. Das ist so absurd. Was hat er denn Böses getan? Und sie schreien maßlos, total durchgedreht: Kreuzige ihn. Und Pilatus hat jetzt hier die Kontrolle verloren. Alles droht hier aus dem Ruder zu laufen. Ein Riesentumult könnte entstehen und das konnte ganz schnell auch eskalieren. Und das war das Letzte, was Pilatus jetzt brauchte. Bloß nicht schon wieder negativ auffallen. Da verzichtet er lieber auf die Rettung eines Unschuldigen. Sonst sagt der Kaiser vielleicht bald: Ciao Pilatus, ab in Zirkus. Ja, und letztendlich war es dann Menschenfurcht, warum Pilatus sich gegen Jesus entschied. Und auf der anderen Seite haben sich die Gegner Jesu durchgesetzt und lieber einen Mörder gerettet. Apostelgeschichte 3, Vers 14 sagt Petrus: Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde. Barabbas heißt dieser Mörder. Und das ist ein ganz interessanter Name, Barabbas. Es kommt aus dem Aramäischen. Ba-Abba Sohn des Vaters. Und manche alte Handschriften bei Matthäus, die nennen ihn sogar Jesus Barabbas, also Jesus, Sohn des Vaters. Ja, was fast schon ironisch ist. Die Menge wählt Jesus, Sohn des Vaters, aber den Falschen. Der unschuldige Jesus, Sohn Gottes, wird verworfen. Der gewalttätige Jesus, Sohn des Vaters, wird freigelassen. Und Barabbas ist irgendwie ein komischer Name, oder? Sohn des Vaters. Wer ist denn nicht der Sohn des Vaters oder die Tochter des Vaters? Aber Gott hat doch den Menschen erschaffen, ne? Sein Kind, sein Adam, sein Sohn. So ist auch Barabbas ein Kind Gottes, ein Sohn des Vaters. Und was für einer? Ein verlorener Sohn. Ein Sohn, der jetzt vor dem Richter steht und angeklagt wird, weil er bei einem Aufstand mitgemacht hat, weil er ein Rebell war, weil er ein Mörder war. Und da stehen sie, der Barabbas, der Sohn des Vaters, und Jesus, der Sohn Gottes. Der eine ein Verbrecher und schuldig des Todes, und der andere, der nichts getan hat, absolut unschuldig. Und der Mob fordert, gib uns den Barabbas, den Rebell, den Mörder. Und was macht Gott dabei? Er lässt es geschehen. Die Menschen tun Böses und Gott, der Herr, er wendet es zum Guten. Und stell dir vor, du stehst da vor Pilatus und du erwartest jetzt dein Urteil und es wird die Hinrichtung sein. Gleich wirst du gekreuzigt. Und dann steht da dieser Jesus neben dir, der nichts getan hat, der absolut rein und unschuldig ist, der eigentlich hätte freigesprochen werden müssen. Und dein Richter sagt zu dir, geh, du bist frei, du kannst jetzt gehen. Den da aber, ans Kreuz mit ihm. Und das hat er getan, das hat Jesus getan für dich und für mich. Das Kreuz in der Mitte auf Golgatha, das war eigentlich für Barabbas. Und das Kreuz in der Mitte auf Golgatha, das war eigentlich für dich und für mich. Und wir stehen alle da vorm Richter wegen eines Aufstands, wegen unserer Rebellion gegen Gott. Wir sind alle schuldig, wir verdienen alle den Tod. Und das sage nicht ich von mir aus, das ist Gottes Wort. Paulus schreibt im Römerbrief, denn da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und du bist kein guter Mensch, nur weil du noch nie jemand umgebracht hast. Ja, glaub bloß nicht diese Lügen. Lass dich nicht in die Irre führen. Unser Herr Jesus, der sagt was ganz anderes. Jesus sagt, Sünde beginnt nicht erst, wenn du es tust, wenn du es getan, gemacht hast, sondern Sünde beginnt hier in den Gedanken und in deinem Herzen. Und da haben wir alle gesündigt. Wir alle sind verurteilt zum Tod, ohne Ausnahme. Doch unser Gott, er ist gut und er ist gnädig und barmherzig und er möchte für uns das Urteil tragen. Und er möchte uns ewiges Leben schenken. Wir müssen es nur annehmen und an ihn, Jesus Christus, glauben. Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseres Herrn. Barabbas kam also frei und Jesus ging zur Kreuzigung. Wir lesen aber in Vers 15, aber erst nachdem er ihn hatte geißeln lassen. Ja, und das ist hier in so einen Nebensatz gepackt, das überliest man gern auch mal. Aber Geißelung, das gehörte auch zur Kreuzigung dazu, das war Standard. Als Vorbereitung auf das Kreuz quasi. Wie grausam das alles war. Ja, und jetzt geißeln sie ihn. Und sie schlugen ihn mit Peitschen, bestehend aus mehreren Strängen. Am Ende waren so Knochenstücke, so Tierzähne und Nägel eingeflochten, eingearbeitet. Und es waren immer zwei, die schlugen, immer abwechselnd. Und die römische Geißelung, die war schon etwas anders als die jüdische. Ja, die jüdische Schläge, die waren auf 40 Schläge begrenzt. Mehr durfte niemals gegeben werden. Und damit die Juden Mose-Gesetz ja nicht übertraten, haben sie sehr darauf geachtet, dass es immer nur 39 Schläge sind. Also immer einer weniger als erlaubt eigentlich. Und die Peitschen waren auch einfache Lederriemen, schlimm genug, ja, aber nicht wie die römischen mit Nägeln und Knochensplitter. Die Römer, die haben draufgeschlagen, solange sie wollten und konnten. Und viele sind dabei auch schon draufgegangen. Die Haut wird eingerissen und abgezogen, bis Teile des Innern sichtbar wurden. Und der jüdische Historiker Josephus Flavius, der im 1. Jahrhundert erlebte, beschreibt die Bestrafung der Juden durch die römischen Soldaten so, Zitat, sie, die Römer, geißelten sie, bis ihre Eingeweide bloßlagen und quälten sie mit verschiedenen Martern vor dem Tod. Sie haben Jesus brutalst zugerichtet. Und er hat es mit sich machen lassen. Jesus hat sich hingegeben für uns. Und es hat so furchtbar wehgetan. Er hat sich hingegeben aus Liebe. Und es hat so furchtbar wehgetan. Und er hat seinen Mund nicht aufgemacht. Jesus stand vor seinem Richter, dem Pilatus. Dieser wusste aber nicht, dass es eigentlich genau andersrum ist. Unser Herr Jesus ist der Richter, der Weltenrichter. Und Pilatus wird vor seinem Richter stehen, nämlich vor Jesus. Und das ist auch der Moment, der auf dich zukommt und der auf mich zukommt. Auch ich werde eines Tages vor meinem Richter stehen. Jeder einzelne Mensch kommt in diese Situation. Und dann wird sich jedes Knie beugen, selbst das Stolzeste garantiert und 100%. Du wirst vor deinem Richter stehen und du wirst angeklagt werden. Und der Vater wird dich fragen, was wird er fragen? Warst du ein guter Mensch? Nein, das wird er nicht fragen. Der Vater wird fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Bist du Jesus nachgefolgt? Ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage und es entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ewig bei Gott oder ewig in der Verdammnis. Und das ist kein Spaß. Es entscheidet nicht, welche Religion du angehört hast. Das ist vollkommen egal, ob du katholisch, ob du evangelisch, ob du orthodox bist. Das ist egal. Egal, ob Calvary Chapel, Baptist oder Freikirche, das spielt keine Rolle. Egal, ob du ein guter Mensch in deinem Leben warst, ein Gutes getan hast. Egal, ob du christliche Werte gelebt hattest oder gut fandest. Egal, ob du deine Kinder hast taufen oder firmen lassen, das spielt keine Rolle. Das Einzige, das am Ende des Tages zählen wird, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus getan? Hast du Jesus immer abgelehnt? Hast du für dich selbst gelebt? Dann stehst du allein da vor deinem Richter mit deiner ganzen Schuld und du wirst verurteilt werden. Oder weißt du, hast du verstanden, dass du schuldig bist, dass du ein Sünder bist und dass du einen Retter brauchst? Und du hast dich in deinem Leben zu Jesus Christus bekannt. Und er wurde der König deines Herzens und dein Retter und dein Erlöser. Und dann bist du freigesprochen. Jesus, der Sohn Gottes, hat deine Schuld getragen. Dann hast du Vergebung und du hast ewiges Leben. Und König Jesus, wir danken dir, dass du das getan hast für uns, dass du eine Möglichkeit geschaffen hast, die einzige Möglichkeit, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können, dass wir gerettet sind, dass wir für immer leben. Und ich bete jetzt vor allem für Menschen, die vielleicht hier sind, die das online zugucken, die noch hadern, noch unentschlossen sind, die noch nicht richtig wissen. Ich bete, dass sie verstehen in ihrem Herzen, dass sie schuldig sind wie Barabbas. Und dass sie einen Retter brauchen, wie der Barabbas und wie wir alle. Und dass dieser Retter nur einer sein kann, nämlich der Sohn Gottes, du Jesus. Und ich bete, dass diese Menschen ihr Herz auftun und auf die Knie gehen und sich für dich entscheiden, damit du sie retten kannst. Das bete ich in deinem Namen, Herr. Amen. Und der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.